In dieser Predigt heute geht es um einen biblischen Bericht, in dem durch intensives Gebet einer Gemeinde die Befreiung eines Apostels geschildert wird. Der Apostel ist kein geringerer als Petrus, der aus rein menschlicher Sicht aus einer ausweglosen Lage befreit wird. Die Befreiung, sie geschah auf wundersame Weise. Geschah durch die Macht des Gebetes. Dadurch wurde Gottes mächtiger Arm bewegt. Wir finden diesen Textabschnitt in Apostelgeschichte, Kapitel 12, in den Versen 1 bis 11. Und mit diesem Textabschnitt aus Apostelgeschichte 12, ab Vers 1, wollen wir uns jetzt die nächsten Minuten beschäftigen. Da steht im Vers 1, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Was ist mit jener Zeit gemeint? Es war das Jahr 42, als sich für die Urgemeinde eine ernste Wende vollzog. Was war geschehen? Kaiser Claudius hatte Herodes Agrippa den Ersten aus Dank für politische Verdienste zum König über Judäa und Samaria eingesetzt. Und somit beherrschte er das Großreich seines Opas. Damit lebten aber die Nachfolger Jesu nicht mehr unter dem Rechtsschutz eines römischen Statthalters, sondern waren nun der Willkür eines orientalischen Despoten ausgesetzt. Genauso ist das heute in der Weltgeschichte, wenn eine Regierung die andere ablöst und sich plötzlich Veränderungen abzeichnen. Ja, auch manchmal Veränderungen für uns als Gemeinde, für uns als Christen, für uns, die wir mit Gott leben. Gottes Volk wird mitunter plötzlich in eine ganz neue Situation gebracht. Und so war es auch hier, als Herodes Agrippa begann, den Wünschen der geistlichen Führer und der jüdischen Obrigkeit nachzukommen. Er begann, die Urgemeinde zu verfolgen. Es begannen verschiedene Schritte. Häuser wurden beschlagnahmt, Eigentum weggenommen, leitende Brüder gefangen gesetzt und Misshandlungen durchgeführt. Damit erlangte der König beim Volk, besonders bei den jüdischen Führern, eine lebhafte Sympathie. So wird es uns im Vers 3 beschrieben. Dort heißt es, und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Auf Dauer konnte die ernste und geheiligte Haltung der wachsenden Christenheit sich jetzt nur schwerlich durchsetzen gegen diesen neuen Herrscher. Ja, so hat jede Zeit ihre Herausforderungen, vielleicht auch unsere. Auch wenn wir in den vergangenen Jahren als Gemeinde unsere Freiheit nutzen konnten und erlebt haben, wie wir unseren Glauben ohne große Einschränkungen ausleben konnten. Doch was war jetzt im Vers 2 geschehen? Da heißt es, und er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Wenn man diesen Satz so liest, denkt man, der König legte selbst Hand an und ermordet die Nachfolger Jesu. Aber nein, diese Drecksarbeit, die überließ er anderen. Er war nur für die feinen Dinge zuständig. Ein machtbesessener König gibt seinem Scharfrichter den Befehl zu töten und dieser führt es aus. Genauso hatte ein anderer Herodes in gleicher Weise vor einiger Zeit Johannes den Täufer enthaupten lassen. Auch ganz ohne Prozess, ganz ohne Gerichtsverhandlung, einfach so. Auf jeden Fall erfreute das die Juden. Und deshalb machte Herodes damit weiter. Und er ließ, so heißt es im Vers 3, auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volke vorzuführen. Petrus, ein mutiger Apostel, sitzt im Gefängnis. Dort wird er unter strengsten Sicherheitsbestimmungen von 16 Soldaten einer Spezialeinheit bewacht. Und das geschieht ausgerechnet während des Passafestes. Und eigentlich war ja das Passafest für die Juden sowas Heiliges, Besonderes. Man dachte an die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Man dachte an die Herausführung aus Ägypten nach Kanaan. Aber hier ist noch eine andere interessante Parallele, die uns zu denken gibt. Denn auch sein Meister, Jesus Christus, wurde genau in der Zeit des Passafestes verhaftet. So wissen wir es aus der Schrift. Eine Parallele. Die Bibel sagt, es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Mal eine Frage am Rande an die Gemeinde Schweinfurt. Wie viele Tage sollten denn die Hebräer ungesäuertes Brot essen? Sieben Tage nach 2. Mose 12, Vers 15. Aber das ist mal eine andere Predigt. Damals bei Jesus hatte der Hohe Rat noch kurz vor Festbeginn in aller Eile einen Prozess abgehalten und schließlich wurde Jesus durch die Römer ans Kreuz geschlagen und verstarb. Bei Petrus lässt sich Herodes etwas Zeit. Er möchte den bekannten und ehrwürdigen Apostel einen großen Schauprozess machen. Jetzt, gerade in diesen Tagen, wo Jerusalem voll ist von Menschen, die Menschenmassen strömen während des Passafestes nur so nach Jerusalem. Und dann möchte er vor den Augen der vielen Versammelten Petrus öffentlich hinrichten. Doch dem Hohen Rat gefiel das nicht so ganz. Sie wussten, dass es immer in dieser Zeit des Passafestes so eine eigenartige Stimmung war, dass die Volksmenge beim Anblick eines zum Tode geführten von Mitleid ergriffen wurde. Und dies würde sicherlich auch diesmal bei Petrus der Fall sein. Dann, wenn Petrus noch einmal einen machtvollen Aufruf ergehen lässt und sein Evangelium den Menschen verkündigt. Niemals hatten die Obersten den Verkündigungen des Paulus etwas entgegenzusetzen. Niemals konnten sie beweiskräftige Argumente bringen, um Petrus mundtot zu machen. Und deshalb predigten diese Apostel das Evangelium. Sie predigten es, damit die Menschen sich besannen und bekehrten zu diesem Jesus Christus. Paulus schrieb später einmal an die Korinther in seinen ersten Brief, Kapitel 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber ist es eine Gotteskraft. Und dessen waren sich die Apostel bewusst. Diese Verkündigung war ihnen aufs Herz gelegt. Petrus, ein Mann des Glaubens, er würde predigen bis zum letzten Atemzug. Petrus, der von 4 Viererschaften, das heißt also 16 Soldaten in ständiger Wachablösung nach einem bestimmten römischen Muster strengstens bewacht wird, ist im Gefängnis. Und ein Einschlafen ist bei solchen Gegebenheiten eigentlich nicht möglich. Aus rein menschlicher Sicht war ein Ausbrechen und Entkommen nicht möglich. Ja, so kämpft sie, die brutale Welt, mit all ihren Machtmitteln gegen die Gemeinde Jesu. Sie gibt unlogische Bestimmungen heraus, bewacht, verhaftet, tötet und hüllt dies alles in eine machtvolle, verblendete Propaganda. Und da sollten wir als Christen anders reagieren, anders uns positionieren, so wie damals die Gemeinde, die wusste, wir haben nur eine Möglichkeit. Es gibt nur ein Mittel, was wir dem entgegenhalten können. Und so lesen wir es im Vers 5, Apostelgeschichte 12, Vers 5. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn, für Petrus, zu Gott gebetet. Und die Hoffnung für alle sagt, es noch verständlicher, noch nachvollziehbarer. Da heißt es, aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, Gott um Hilfe für den Gefangenen Petrus zu bitten. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich, Kapitel 5, Vers 17, so betet ohne Unterlass. Das heißt, in absoluter Beständigkeit, ohne darin nachzulassen. Und genau darauf stützt sich die Gemeinde in diesen Tagen, in diesen Stunden. Sie nehmen die Aussagen der Apostel beim Wort und nutzen ihre Zeit, um gegen die Gewalttaten des Herodes durch intensives Gebet vorzugehen. Sollten wir das nicht auch heute als Gemeinde, wenn uns das wichtig wird und wichtig ist und wir nicht keinen anderen Ausweg mehr wissen, das Gebet eine große Kraft. Ja, es ist immer wieder auch ein Segen für die Gemeinden, wenn sie Gebetsstunden haben, wenn sie Gebetszeiten haben oder auch das Fürbittegebet pflegen. Ellen White beschreibt das sehr wunderbar im Buch Das Wirken der Apostel auf Seite 145, wo es heißt, mittlerweile war der Tag der Urteilsvollstreckung an Petrus festgesetzt worden. Aber noch immer stiegen die Gebete der Gläubigen zum Himmel empor, während sie mit ganzer Kraft inbrünstig Gott um Hilfe flehten, wachten Gottes Engel über den gefangenen Apostel. Das ist es, ein intensives Gebetsleben, was hier praktiziert wird und was ich jeder Gemeinde empfehlen möchte. Denn das Gebet kann viel bewirken, wenn es aus einem tiefen und aufrichtigen Herzen kommt. Und wir als Gemeinde Stadtroda praktizieren seit Jahren das Fürbittegebet und es hat große Auswirkungen. Das durften wir mehrfach erleben. Ja, es ist gut, wenn wir für unsere Kranken beten, wenn wir für Menschen beten, die Probleme haben, vielleicht auch Süchte haben, gefangen genommen sind von Abhängigkeiten, die sich von tiefem Herzen her eine positive Veränderung wünschen. Immer und immer wieder dürfen wir als Gemeinde Gott bei allen unlösbaren Problemen im Gebet anflehen. Ich möchte euch gern dazu eine kurze Begebenheit erzählen von einem jungen Mann, der sein Glück in der Welt suchte. Er hatte eine gläubige Oma. Seine Großmutter war Adventistin. Und sie merkte, dass ihr Enkel auf Abwege geriet. Er nahm alles mit, was die Welt sich ihm bot. An Bildung, Karriere, aber auch Rauschgift und Drogen, an Sex und Pornografie, Geld und vor allem mysteriösen Dingen. Und so kam er Stück für Stück immer mehr vom richtigen Weg ab, bis er schließlich im Gefängnis landete. Und die Oma betete für ihren Enkel. Aber sie merkte, das ist zu wenig, wenn ich nur alleine für meinen Enkel bete. Und so ging sie am Sabbat darauf zu ihrer Gemeindeleitung und sagte, ich habe einen großen Wunsch. Bitte betet für meinen Enkel. Und jetzt begann eine Gemeinde, die diesen Enkel nicht kannte, für diesen jungen Mann zu beten. Persönlich, aber auch als Gemeinde. Sabbat für Sabbat. Und sie beteten, dass Gott ihn doch frei machen möge. Dass Gott ihm doch begegnen möge. Und als er eines Tages wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde, stand er vor der Korridortür seiner Großmutter. Und sie ließ ihn herein. Sie fragte ihn, wie es ihm ginge. Und er hatte Ängste, große Ängste. Er wachte nachts auf, schweißgebadet und wusste nicht, wie es in seinem Leben weitergehen soll. Und eine Gemeinde betete bereits mehrere Monate für diesen jungen Mann. Und schließlich war es Freitagabend und die Großmutter sagte, du weißt, ich gehe morgen zum Gottesdienst. Ich weiß nicht, was du machen möchtest. Und er sagt, ich komme mit. Die Gemeinde, am Sabbat früh, begrüßte ihn sehr freundlich. Sie hatten für jemanden gebetet, den sie bis zu diesem Augenblick nicht kannten. Und jetzt lernten sie ihn kennen. Und er saß mit seiner Großmutter im Gottesdienst und hörte, dass im Fürbittegebet für ihn zu Gott gefleht wurde. Und dann hörte er in der Predigt das Bibelwort aus Johannes Kapitel 8, Vers 36, wo es heißt, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und dieses Wort traf ihn tief, tief im Herzen. Und er begann nachzudenken, ob dieser Sohn Jesus Christus auch mich frei machen kann von Ängsten, von Drogen, von Süchten. Und die Gemeinde betete weiter für ihn. Und er kam Sabbat für Sabbat mit seiner Großmutter zum Gottesdienst. Und plötzlich warf er die DVDs und die Pornografiehefte weg und sah sich gute Vorträge an und begann in der Bibel zu lesen. Zögerlich wohl, aber er begann. Und es war schrittweise ein Weg mit Höhen und Tiefen. Aber er wusste, Jesus wird mich frei machen. Jesus wird mich befreien aus der Macht Satans, aus der Gefangenschaft der Sünde. Allerdings war es wichtig, dass die Gemeinde ihn im Gebet begleitete, über Jahre hinweg, bis er sich schließlich eines Tages taufen ließ. Und auch wenn du solch ein Problem hast, vielleicht in deiner Familie, in deinem Bekanntenkreis, geh zu deiner Gemeinde. Sie wird sich das als Gebetsanliegen ernst nehmen und es vor Gott bringen. Gerade dann, wenn viele gläubige Christen mit ganzem Herzen Amen sagen. Und wir wissen nicht oft, erfüllt Gott nicht gleich alle Wünsche. Und deshalb sollten wir ohne Unterlass beten und ihn immer und immer wieder in den Ohren liegen. Kommen wir nun wieder zurück auf den Gefangenen Petrus in Apostelgeschichte 12. Denn jetzt geschieht etwas ganz Außergewöhnliches. Ab Vers 7 heißt es, und siehe, ein Engel des Herrn trat herzu, und ein Licht erglänzte den Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag in die Seite und sprach, stehe schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und ziehe deine Schuhe an, und er tat es. Und weiter sprach der Engel zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, einen Traum zu haben. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Lukas schildert hier in wunderbarer, anschaulicher Weise die Befreiung von Petrus durch einen Engel. Der Apostel schläft tief und fest, dass der Engel ihn mit einem Stoß in die Seite wecken muss. Ich persönlich hätte in dieser Situation kein Auge zugemacht. Aber Petrus, er kannte das ja. Er war ja bereits schon einmal aus dem Gefängnis befreit worden. Und so wusste er sich von Gott geborgen. An den Händen mit Handschellen befestigt, mit den Füßen im Fußblock und neben sich schwer bewaffnete Soldaten, gut bewacht, so konnte ihm wirklich nichts passieren. Deshalb war Petrus sehr entspannt. Er schlief in der Gewissheit, dass Gottes Engel ihn bewachten. Und ich glaube, für ihn war das Bibelwort aus Psalm 4, Vers 9 Realität. Dort heißt es, Psalm 4, Vers 9, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ja, er wohnte sicher in dieser Zelle mit den Soldaten zusammen. Und dann kommt ganz plötzlich und unerwartet ein Engel ins Spiel. Die ganze Gefängniszelle ist hell erleuchtet und durch das helle Licht hätte eigentlich sowohl Petrus als auch die Soldaten hellwach sein müssen. Ich kann mich noch gut an meine Bausoldatenzeit erinnern, wenn man mal wieder eine Manöverübung durchführte und plötzlich mitten in der Nacht in allen Zimmern und Gängen die Leuchtstoffröhren angingen. Da zog man sofort ganz reflexartig die Decke über den Kopf. Und auch hier in dieser Begebenheit ist der Raum hell erleuchtet. Doch Petrus liegt im ungetrübten Gottvertrauen und schläft tief und friedevoll. Nun wird der Engel aktiv. Er weckt Petrus durch einen Schlag in die Seite und fordert ihn auf, endlich seinen unbequemen Platz zu verlassen und ihm zu folgen. Ellen White schreibt dazu, das den Engel umgebende Licht erfüllte die Zelle, aber der Apostel wacht nicht auf. Erst als er ihm die Berührung durch den Engel verspürt und eine Stimme sagen hört, stehe schnell auf, wird er so weit munter, um zu sehen, dass seine Zelle vom himmlischen Licht erfüllt ist und ein Engel in großer Herrlichkeit vor ihm steht. Rein mechanisch gehorcht er dessen Worten und als er beim Aufstehen die Hände erhebt, ist er sich kaum bewusst, dass die Handschellen bereits von ihm gefallen sind. Ja, Petrus weiß nicht, was ihm gerade geschieht. Und er fragt sich, ist das alles nur ein Traum, eine Vision? Das kann doch nicht wirklich die Realität sein, oder doch? Und dann fordert ihn der himmlische Bote ein weiteres Mal auf und sagt, umgürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und auch diesmal befolgt Petrus die Aufforderung des Engels. Und schließlich wird er noch ein drittes Mal aufgefordert, wirf deinen Mantel um dich und folge mir nach. Und auch diesen dritten Befehl des Engels nimmt Petrus ernst. Er wirft unverzüglich seinen Mantel über und folgt dem himmlischen Boten nach. Diese Aussage hatte er bereits schon einmal gehört. Folge du mir nach. Damals war es sein Meister, Jesus Christus, der ihn erneut in die Nachfolge rief. Diesmal ist es ein Engel. Aber immer noch kommt Petrus alles vor wie ein Traum. Ja, es ist ja auch traumhaft. Die Ketten fallen von seinen Händen, der Raum ist hell erleuchtet und schließlich öffnen sich die Türen von selbst. Und von alledem merken die Wachsoldaten nichts. Das ist schon erstaunlich. Das ist schon fast wundersam. Petrus ist in einer träumenden Situation. Und mir fällt dabei das wunderbare Wort aus Psalm 126, Vers 1 ein, wo es heißt: Wenn der Herr die Gefangenen Zions zurückbringen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Ja, genau in diesem Zustand befand sich Petrus. Und trotzdem ging er ohne Widerspruch hinter dem Engel her. Kein Fußtritt war zu hören. Alles lief, wie man so schön sagt, am Schnürchen, bis sie schließlich die Straße und damit die Freiheit erreichen. Was für mich in dieser Begebenheit noch interessant erscheint, sind genau diese drei Aufrufe des Engels. Eine Parallele für unsere Zeit, die drei Aufrufe aus Offenbarung 14. Der erste Aufruf: Stehe schnell auf. Mit meinen Worten: Werdet endlich aktiv und zögert nicht weiter. Verliert keine Zeit, es ist soweit. Damals machte der Prophet Jesaja einen ähnlichen Aufruf an sein Volk, als er sagte: Mache dich auf, werde Licht. Dieser Aufruf, mache dich auf, gilt auch uns heute als Adventgemeinde in dieser Zeit. Und wir sollten endlich wirklich aktiv werden. Denn sehr viele Menschen warten auf die frohmachende Botschaft, die wir ihnen bringen sollen. Viele Menschen befinden sich in der Gefangenschaft der Sünde. Es gibt aber auch viele, die ihre Errettung auf die lange Bank schieben und meinen, mal schön Gemach, mal schön Gemach. Der Engel sagt zu Petrus: Stehe schnell auf. Umgürte dich und ziehe deine Schuhe an. Vielleicht ein neuer Aufruf für uns als Gemeinde, uns wieder damit auseinanderzusetzen, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, um gegen die Angriffe Satans und dieser Welt standhaft zu sein. Umgürte dich. Zieh die Waffenrüstung an, die dir Gott zur Verfügung stellt. Und die letzte, dritte Aufforderung: Wirf deinen Mantel um dich und folge mir nach. Petrus hatte damals von Gott, von Jesus, eine zweite Chance bekommen, als er ihm sagte: Petrus, folge du mir nach. Vielleicht ist es auch für dich und für mich eine neue Chance, in die Nachfolge zu gehen und uns Jesus zur Verfügung zu stellen. für mich ein wunderbarer Hinweis, dass wir nur allein von Jesus in diesen Auftrag gestellt sind, ihm nachzufolgen. Und dann auch diese bildliche Vorstellung, hier öffnen sich die Tore von selber. Ja, auch in deinem und in meinem Leben öffnet Jesus Türen oder verschließt sie auch manchmal. Er möchte, dass du den Weg in die Freiheit gehst. Und dabei ist es oft wichtig zu wissen, wann Jesus in unserem Leben eine Tür öffnet oder wieder schließt. Und dann werde ich noch von Glaubensgeschwistern und auch Glaubensfreunden gefragt. Und da ist auch diese Begebenheit für mich eine wunderbare Parallele. Sie fragen mich dann, Andreas, wie viel muss ich für meine Errettung, für meine Erlösung tun und wie viel tut Jesus? Und wir wissen, dass zu dieser Thematik auch unter Adventisten sehr, sehr viele Meinungen und Vorstellungen kursieren. Manchmal auch absurde Theorien. Da gibt es Adventisten, die meinen, ja, ich muss was tun, ich muss noch ein bisschen mehr tun. 90% reicht nicht, vielleicht 95%, was ich dann nicht schaffe, bis 100%, das tut Jesus obendrauf. Vergesst diesen Irrtum, vergesst diese Theorien. Diese Begebenheit sagt mir, für unsere Befreiung tut Jesus alles. 100% befreit er dich und mich aus der Gefangenschaft der Sünde. Weil diese Begebenheit so wunderbar veranschaulicht, wie Errettung, wie Befreiung funktioniert. Denn ich frage euch, wie viel hat Petrus getan, um aus der Gefangenschaft herauszukommen? Und wie viel hat Gott getan, damit Petrus schließlich frei wurde? Gott hat alles getan, beziehungsweise der Engel hat alles getan, was nötig war. Das Einzigste, was Paulus tun musste, war, die Anweisungen seines Befreiers zu befolgen. Oder seid ihr anderer Meinung? Und dann frage ich uns, was sind die Anweisungen, die wir zu befolgen haben? Es sind seine Gebote und sein Gesetz. Wenn wir seine Gebote befolgen, dann tut Jesus alles in deinem und in meinem Leben, damit wir frei werden von Sünde. Und dann steht noch in dem Textabschnitt, dass die Soldaten in ständiger Wachablösung auf den Petrus aufpassten, ihn bewachten, dass er nicht frei werden konnte. Ja, und auch das muss uns bewusst sein. Satan sucht alle Mittel und Möglichkeiten, um uns festzuhalten in der Sucht der Sünde. Festzuhalten durch Anfechtungen, wieder in das alte Leben zurückzufallen. Auf jeden Fall möchte er unsere Freilassung von Schuldgefühlen verhindern. Und hier kommt wieder das Gebet ins Spiel. Wenn du dann Geschwister hast, eine Gemeinde hast, die für dich betet, die für einen Menschen betet, der frei werden will, dann ist es wichtig, dass diese Gebetshaltung und diese Gebetsgemeinschaft ununterbrochen fortgeführt wird. Genau wie die Befreiung von Petrus ein absolut durchdachter himmlischer Plan war, genauso hat Gott für jeden von uns auf dieser Erde einen Plan der Freiheit, der uns aus der Sklaverei der Sünde führt. Dieses Angebot darf jeder von uns in Anspruch nehmen. Und deine Gemeinde, deine Geschwister, dein Bruder und deine Schwester werden sich intensiv durch ihr Gebetsleben unterstützen. Kommen wir noch einmal zurück auf unsere Begebenheit. Als der Engel mit Petrus durch die Gasse geht, verschwindet der Bote Gottes, denn sein Auftrag ist erfüllt. Ellen White schreibt dazu im Buch Das Wirken der Apostel wie folgt. Das himmlische Licht erlosch und Petrus sah sich von tiefer Dunkelheit umgeben. Aber als sich seine Augen daran gewöhnten, schienen sie sich aufzuhellen. Der Apostel fand sich allein in der stillen Straße. Die kühle Nachtluft strich ihm um seine Stirn. Nun wurde ihm bewusst, dass er frei war und sich in einem ihm bekannten Stadtteil befand. Er erkannte die Stätte wieder, an der er so oft geweilt hatte und über die man ihn, wie er meinte, am folgenden Morgen zum letzten Mal führen würde. Und dann heißt es im Vers 11, Apostelgeschichte 12, Vers 11, da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat, aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. In sehr lebendiger Weise schildert hier Lukas, wie sich der Apostel aus dem traumhaften Geschehen mit seinen Wundern zurückfindet in die Wirklichkeit. Dabei entsann er sich, wie er zwischen den beiden Soldaten eingeschlafen war. Nachdem er seinen Mantel und seine Schuhe angezogen hatte. Doch jetzt war er angezogen. Vom Tragen der Handschellen spürte er noch ein wenig seine geschwollenen Handgelenke. Es waren für ihn wunderbare Momente. Momente der Freiheit. Plötzlich fühlte er sich nicht mehr schwach und verloren, sondern wieder stark. Er war motiviert, weiter für seinen Herrn einzustehen. Und er beschreibt diesen Zustand ganz wunderbar in seinem ersten Brief an die Gemeinden in Kleinasien, die auch unter großer Verfolgung leiden mussten, ja, die diese Erfahrung der Gefangenschaft hatten. Da heißt es im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Ein wunderbarer Zuspruch. Auch für uns heute. Durch das wunderbare Eingreifen bekam Petrus die Freiheit und entkam so dem Strafgericht von König Herodes Agrippa. Durch Jesu Kreuz am Tod von Golgatha entkommen wir, entkommst du und ich, dem großen Strafgericht Gottes. Das ist für uns eine wunderbare, frohmachende Botschaft, ein Evangelium, was wir unseren Mitmenschen weitersagen möchten, damit sie Rettung und Befreiung finden in ihrem Leben und froh eine Begegnung mit Gott haben können. Amen.